Hallo und herzlich willkommen. Dies ist ein Podcast im Rahmen des Kurses Verantwortung Responsibility, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-Agenda 2030, die Welt und den Markt retten, an der Universität St. Gallen. Produziert wurde dieser Beitrag von einer Studierendengruppe der HSG. Theresa Wiebusch, Julia Klaus, Alexandra Popescu, Micha Hoffmann und Noah Kreuzbichler. In dieser Folge sprechen wir mit Marcel Niederberger von VZUG über unternehmerische Verantwortung, Nachhaltigkeit und die praktische Umsetzung der SDGs. Bevor es losgeht, schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts SDG Voices. Mein Name ist Noah Kreuzbichler, Student des Masters of Law and Economics an der Universität St. Gallen.
Und mein Name ist Alexandra Popescu, Studentin des Masters Strategy and International Management, auch in St. Gallen.
Wir werden uns heute wieder mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-Agenda 2030 befassen und insbesondere dessen Auswirkungen auf Markt und Welt hinterfragen. Und als Schweizer Traditionsunternehmen mit einem internationalen Auftreten hat sich VZUG das Ziel gesetzt, durch klimaneutrale Produktion, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Innovationen einen positiven Beitrag zu genau diesem Thema zu leisten. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie VZUG Nachhaltigkeit nicht nur als Leitbild, sondern als festen Bestandteil seiner Unternehmensstrategie lebt und welche Rolle die UN-Nachhaltigkeitsziele dabei spielen. Deshalb sind wir heute besonders geehrt, Herr Niederberger, den Head of Sustainability bei VZUG, bei uns willkommen heißen zu dürfen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Und dürfen wir Sie zum Start direkt einmal bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen und genauer zu erklären, was Ihre Aufgaben im Unternehmen sind.
Sehr gerne. Besten Dank für die Einladung. Wenn Sie sagen, Herr Niederberger, zucke ich immer zusammen. Also ich wäre froh, wenn wir uns duzen können. Also ich bin der Marcel, arbeite bei der FASEC als Leiter Nachhaltigkeit. Bin in dieser Rolle seit gut 4 Jahren. Das war damals eine neu geschaffene Stelle. Nicht, dass Nachhaltigkeit für VZUG etwas Neues wäre, aber dass es eine fokussierte Stelle, operativ-strategisches Zuhause gibt für dieses Querschnittsthema, das war neu. Ich war aber nicht neu für die VZUG. Ich habe vorher das Produktmanagement geleitet während 6 Jahren und darf jetzt in dieser neuen Rolle die Verantwortung übernehmen in der dreidimensionalen Nachhaltigkeit, wie wir das definieren, ganz klassisch mit People, Planet und Profit. Also es geht um die soziale Verantwortung, die wir haben, die Umweltthemen, aber natürlich auch im Business-Kontext für die unternehmerische Nachhaltigkeit einzustehen.
Okay, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Wir möchten anfangen mit einer leichteren Frage, bevor wir dann tiefer in die Materie hineingehen. Und zwar haben wir uns in der Vorbereitung auf diesen Podcast gefragt, was sind unsere Berührungspunkte mit VZUG, die wir im Alltag haben? Und wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass jeder von uns eigentlich mindestens ein VZUG-Gerät schon mal verwendet hat oder sogar zu Hause hat. Und dann haben wir uns gefragt, was bringt man mit Nachhaltigkeit in Verbindung, wenn man an VZUG-Geräte denkt? Und dann ist diese Frage bei uns aufgekommen, dass man natürlich zu Hause sehr gerne der Umwelt auch etwas Gutes tun möchte und daher, wenn man den Geschirrspüler abends anmacht, gerne das Eco-Programm verwendet. Und da ist uns die Frage aufgekommen, wie kann es sein, dass das circa 3-mal so lange geht als die Standardprogramme? Und warum ist das nachhaltiger?
Sehr gute Frage, die aber auch sehr gut beantwortbar ist. Das ist richtig so, die Frage stellen sich viele, oder? Jetzt habe ich da ein Programm, das soll nachhaltiger sein, weniger Strom brauchen, aber geht 3-mal so lange, wie ist das möglich? Und wir machen immer das Beispiel mit einer Gratin-Schale, oder? Wenn du einen Kartoffelgratin machst zum Beispiel, dann ist der so richtig schön verkrustet nach irgendwie 50 Minuten im Backofen und der Rahmen so richtig schön angekrustet. Und wenn du jetzt keinen Geschirrspüler hättest, würdest du wahrscheinlich da einfach heißes Wasser reinlassen, ein bisschen Seife dazu und würdest das über Nacht stehen lassen. Und wenn du es über Nacht stehen lässt, kannst du am Morgen eigentlich relativ einfach die Schale reinigen. Wenn du jetzt aber hingehst und willst gerade sofort reinigen, dann gehst du mit heißem Wasser, viel Reinigungsmittel und schrubbst das richtig weg und brauchst in dem Fall einfach viel mehr Strom, weil du permanent warmes Wasser reinlässt. Also wir machen uns die Einwirkzeit, die hilft uns dabei. Oder? Also wir netzen das einmal an und lassen stehen. Und solange der Geschirrspüler einfach steht, braucht er auch keine wirkliche Energie zum Wasser aufheizen und so weiter. Also er braucht zwar viel länger, aber in dieser Zeit braucht er viel weniger Strom, weil er einfach die Zeit nutzt.
Und das ist die ganze Erklärung.
Okay, vielen Dank.
Super, dann haben wir den Mythos gleich geklärt. Das wissen wir gleich mehr. Und jetzt würden wir auch gleich ein bisschen tiefer ins Thema reingehen. Und zwar, wir wissen ja, dass Vollzug sich bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft ja sehr stark an den SDGs orientiert, die sozusagen die nachhaltigen Ziele der UN. Was hat Sie oder das Unternehmen dazu motiviert, diese Unternehmensstrategie mit den SDGs zu verbinden?
Ja, das sind verschiedene Faktoren. Also zum einen ist es immer, wie erkläre ich Nachhaltigkeit? Was ist das eigentlich? Oder? Ich habe es vorhin mit diesen drei Dimensionen beschrieben, die People, Planet, Profit-Geschichte. Und ein zweiter Erzählstrang, den wir brauchen, wenn jemand fragt, ja, was ist denn Nachhaltigkeit, was gehört alles dazu, sind die SDGs einfach ein sehr schönes Modell, um die Vielfältigkeit der Nachhaltigkeit auch zu erklären. Also wir nutzen da eine globale Agenda, die eigentlich ursprünglich politisch motiviert ist und für die Länder konzipiert wurde, aber klar auch aufzeigt, wie wichtig eben der Privatsektor ist und die Unternehmen, hilft uns das in der Kommunikation nach innen vor allem auch, die Leute mitzunehmen, zu erklären, was wir hier tun, ist ein Teil von etwas Größerem. Wir haben eine Verantwortung als Unternehmen, wir wollen unseren Beitrag leisten und Nachhaltigkeit ist eben sehr vielfältig. Und da kann man erklären, welche Themen eben zur Nachhaltigkeit gehören, aber dann auch sehr gut fokussieren und was heißt das jetzt für uns. Also wir sind ein Schweizer Unternehmen, das ist anders, als wenn wir irgendwo im Kongo eine Mine betreiben würden. Entsprechend kann man das auch adaptieren und das lässt sich dann sehr gut so von einem globalen Kontext eigentlich runterbrechen in eine eher nationale, regionale Geschichte. Und wenn dann die Schweiz sich eben auch selber Ziele setzt in den SDGs und wir sind ein Teil als Schweizer Unternehmen, zwar global tätig, aber als Schweizer Unternehmen, können wir da und wollen wir da einen Beitrag leisten.
Also man kann auf jeden Fall festhalten, und wir haben das auch in unserer Recherche festgestellt, dass Sie hohe Ziele gesetzt haben in diesem Bereich. Und ich glaube, es ist aber auch fair zu behaupten, dass diese Ziele natürlich nicht immer oder in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr zunehmend auf das Agenda von Unternehmen gekommen ist. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns gefragt, wie diese globalen Nachhaltigkeitsziele konkrete Veränderungen in ihrer Unternehmensstrategie hervorgerufen haben, weil oft ist es ja so, dass Unternehmen einen längeren Weg bestreiten, um eine zum Beispiel 5-jährige Strategie zu vollziehen und auch da ihre Ziele zu erreichen. Doch plötzlich ist dann auf der globalen Agenda etwas Neues, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele, und diese nehmen immer mehr an Wichtigkeit zu. Und da stellt sich eben uns die Frage, wie sich so eine Veränderung von outside in für Unternehmen auf die Strategie ausgewirkt hat.
Also ich würde mal sagen, die SDGs sind eines von verschiedenen Frameworks, oder wo man sich ausrichten kann. Also da gibt es ja ganze Vielfalt. Ich glaube, viel wichtiger ist für jedes Unternehmen, und das ist dann mehr oder weniger auch ein bisschen unabhängig von den äußeren Outside-In-Einflüssen, wo sind eigentlich meine Hebel? Also was ist mein Impact und wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Also viel wichtiger, sage ich jetzt mal, als die SDGs, war die Arbeit am Anfang zu definieren, was sind eigentlich die wesentlichen Themen der Firma? Wo haben wir Hebel? Was ist unser Impact? Inside out, wo können wir was bewirken? Aber was haben diese Themen auch outside in für uns für einen Einfluss? Unabhängig mal von Frameworks, oder? Und bei uns war der Vorgang eher so, dass wir diese wesentlichen Themen zuerst geklärt haben und dann geschaut haben, und auf welche zahlen die jetzt ein? Also der Prozess war mehr zu schauen, wo haben wir Hebel? Was ist unser Impact? Wo setzen wir uns Ziele? Und dann gematcht, wo zahlen diese Ziele auf die SDGs ein. Also es wäre vermessen zu sagen, wir haben die SDGs genommen und haben das runtergebrochen, was das für uns bedeutet. Es war mehr der Weg mit einem Multi-Stakeholder-Approach. Was sind die wesentlichen Themen? Wie sehen wir uns? Wie werden wir gesehen? Und daraus abgeleitet. Und dann den Match gemacht, okay, damit zahlen wir als zum Beispiel Maßnahmen zum Klimaschutz ein in SDG 13. Das ist unser Beitrag. Also das war die Schrittfolge, als wir das vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren dann bald definiert haben und uns dann auch eine Roadmap gegeben haben, mittelfristig, langfristig.
Würden Sie sagen, oder wie viel würden Sie sagen, der Unternehmensstrategie ist heutzutage auf unterschiedliche Frameworks von Nachhaltigkeitszielen zurückzuführen? Also was für einen großen Teil nimmt das aktuell in Ihrer Strategie ein? Wie weit nach vorne blicken Sie bei dieser Strategie oder ist die abgekoppelt von der restlichen Unternehmensstrategie und begleitet diese sozusagen?
Da gibt es verschiedene Ansätze und ich bin überzeugt, dass eigentlich der wirkungsvollste ist, wenn Nachhaltigkeit ein Teil der Unternehmensstrategie ist. Also wir vermeiden auch zu sagen, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie. sondern wir haben eine Unternehmensstrategie und Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil dieser Unternehmensstrategie. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, auch vom Unternehmen her, wie man auch in die Unternehmung selber kommuniziert. Also wenn ich ein Teil des großen Ganzen bin, ist das viel einfacher, als wenn ich mit dem Thema da alleine mit meiner eigenen Strategie unterwegs bin. Ich glaube, das wäre kein guter Ansatz. Wegen den Frameworks, da ist traurigerweise heute vieles halt getrieben von den Regularien, oder? Also wenn man jetzt mal Europa nimmt und die CSRD und die EU-Taxonomie, oder? Da wird vieles auch von außen vorgegeben, was für dich relevant sein soll. Und so hat man quasi verschiedene Strömungen. Fängt wieder an eben mit, man kennt sein Unternehmen eigentlich am besten und wenn man da mal die Transparenz macht in den verschiedenen Dimensionen, wo die Hebel sind, dann ist es mehr ein Matchen auf die verschiedenen Frameworks. Also das sieht man, wenn man heute unsere Berichterstattung anschaut, wir kommunizieren eigentlich das, was wir tun und für sinnvoll und richtig halten und machen wie ein Match und das bedeutet für SDG das, für CSRD das, für ein OER 964 für die Schweiz bedeutet es das, für ein Global Reporting Initiative bedeutet es das. Also es ist so ein Matchen zu den verschiedenen Frameworks, wo man als börsenkotiertes Unternehmen dann halt irgendwo auch verpflichtet ist, eine Aussage dazu zu machen.
Finden Sie es dann aber wichtiger, dass man den Unternehmen in dem Bereich mehr Freiheit zurück in die Hände gibt? Oder würden Sie sagen, dass es genauso wichtig ist, dass regulatorisch etwas, sagen wir mal, von oben herab entschieden wird?
Ich habe ein schönes Buch von mir, kommt von der HSG, The 60% Potential. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Geht eigentlich auf Endkunden, aber ich würde Unternehmen sehr ähnlich kategorisieren. Oder? Eigentlich sage ich, es gibt Unternehmen, die agieren proaktiv, weil sie ihre Verantwortung wahrnehmen, einen Sinn darin sehen und das tun. Das sind 20%. Wenn ich jetzt das Buch zitiere von Johanna Gollnhofer und Jan Pechmann mit diesem 60% Potential, die agieren sowieso, unabhängig, ob sie jetzt Druck von irgendwelchen Regularien haben oder nicht. Und dann gibt es 20%, die bewegen sich sowieso nicht, egal was kommt, die sagen, kann ich mir eh, ist alles nicht wichtig. Und 60% würden vielleicht, aber wenn es dann ein bisschen was kostet oder wenn ich Ressourcen schaffen muss, dann mache ich es halt dann trotzdem nicht, oder? Und ich sage mal, Regularien haben dann eben schon eine ganz starke Wirkung, wenn es dann eben Pflicht wird. Weil dann ist nicht mehr die Frage, ja, ich kann ja mal ein bisschen und versuch da mal, sondern dann musst du das tun. Und Regularien haben jetzt mal angefangen mit einer Reporting-Pflicht. Da passiert einmal noch nichts, außer dass die Unternehmungen reporten. Aber die Hoffnung ist natürlich dahinter, wenn ich reporten muss, muss ich ja meinen Impact messen. Ich muss ja wissen, wo meine Hebel sind und dass dann natürlich darauf abgeleitet auch Action und Impact passiert. Weil das ist ja wichtig. Wir wollen nicht Reports, wir wollen nur, dass die Unternehmungen sich bewegen. Also ich glaube schon, es braucht Regularien, sonst bewegt sich einfach nur eine kleine Masse. Aber jetzt zum Beispiel Reporting kann ich sagen, Paul Zug macht seit 2012 eigentlich freiwillig einen Sustainability Report und legt Rechenschaft ab und erzählt, was wir machen. Das war alles auf freiwilliger Basis. Jetzt müssen wir halt, wir mussten nicht so viel tun, weil wir machen es ja schon. Aber viele Unternehmen sind dann schon in Schleudern geraten im Sinne von, oh, jetzt muss ich ja noch meinen CO2-Fußabdruck kennen. Oh, jetzt muss ich noch wissen, was habe ich da mit Biodiversität am Hut und so weiter. Also das bewirkt schon. Ich hätte es gerne anders. Schön wäre, wenn alle intrinsisch motiviert sich einfach in allen Dimensionen verbessern würden, aber das ist wahrscheinlich zu illusorisch.
Und Sie haben vorhin gemeint, sozusagen, Sie vereinen da die Nachhaltigkeitsziele eigentlich sehr stark mit den Unternehmenszielen. Kommt es da eigentlich auch zu Konflikten? Und wie würden Sie dann sozusagen intern damit umgehen, sich für ein Ziel dann zu entscheiden?
Ja, ich bringe eigentlich immer gerne dieses Beispiel eben der klassischen Triple Bottom Line, oder People, Planet, Profit. Wenn ich irgendwo beginne zu erklären, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, ist es mal dieses Framework und dann diese drei Dimensionen eben gleichwertig behandeln in Unternehmensentscheidungen. Und das wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen vermessen, wenn ich sage, das gelingt uns immer, oder? Du hast eine Dimension Profit, du hast eine, die ist Umwelt und du hast eine, die ist soziale Verantwortung. Da kann es schon passieren, oder? Dass natürlich die Dimension Profit ein sehr hohes Gewicht bekommt. Wir haben vor 2 Jahren aber mit unseren Eigentümern an einem Jahresmeeting, also einer Generalversammlung quasi abgestimmt darüber, dass wir diese Dreidimensionalität wirklich auch ernst nehmen wollen und uns auch Geschäftsentscheide machen, die jetzt vielleicht nicht mehr immer auf den Profit ausgelegt sind, dass unsere Eigentümer mindestens sich das bewusst sind. Das kann man bei uns nachlesen, oder, dass wir so agieren. Und das ist mal eins. Und das zweite, das ist sehr unique, wir haben einen internen CO2-Preis eingeführt. Also wir büßen uns selber auf den Emissionen, die wir noch haben. Und das nutzen wir wie eine Lenkungswirkung. Also wenn wir es wie Triple Bottom Line nehmen, nehmen wir bewusst jedes Jahr Geld weg vom Profit, nämlich die Buße, die wir uns selber zahlen und selber auferlegt haben für die Emissionen, die wir noch haben, legen das in einen Fonds. Und darin kann ich Projekte machen, wo ich dann genau in so Konflikte komme, wo vielleicht ökologisch wären die sinnvoll, ökonomisch aber noch eine Herausforderung. Und da kann ich dann mit diesem CO2-Fonds quasi das Delta bezahlen. Konkretes Beispiel, ich schaue jetzt gerade zum Fenster aus, ich sehe unsere Lastwagen, wir haben noch eine Lastwagenflotte, 15 Stück, die fahren da und verteilen Geräte. Und wir mussten einen Lastwagen ersetzen, sind alle noch Diesel oder waren alle noch Diesel, einen ersetzen. Und dann kommt die Frage, ja, eigentlich wollen wir weg vom Diesel, wir wollen dekarbonisieren, also müssten wir einen Elektrolastwagen kaufen, der kostet aber dreimal so viel wie ein Diesellastwagen. Unternehmerischer Konflikt. Finanzchef würde sagen, okay, du brauchst einen Lastwagen, kaufst einen Diesel, weil der kostet ein Drittel. Und erst dieser CO2-Fonds, oder, der kann dann genau dieses Delta bezahlen und sagen, ja, aber hallo, wenn wir wieder Diesel kaufen, müssen wir ja weiterhin Busse bezahlen. Wenn ich aber dekarbonisiere, muss ich A, keine Busse mehr zahlen. Klar, es kostet jetzt mehr, aber das Geld habe ich mir auf die Seite gelegt, weil ich eben mich selber gebüßt habe die letzten Jahre. Und das ist so ein wirklich ein sehr mächtiges und wirkvolles Instrument, wo in der Klimapolitik eigentlich so, man redet immer von dieser Silver Bullet sein würde, wenn wir einen globalen CO2-Preis hätten, nur wird der politisch schwierig sein umzusetzen, aber als Unternehmen kann man da schon mal auch freiwillig vorangehen. Und das hilft dann, solche Konflikte aufzulösen.
Das klingt wahnsinnig spannend. Wenn wir auch ein bisschen in die Zukunft blicken, so gibt es da Veränderungen? Also setzt sich da VZUG auch in fortgeschrittene Ziele?
Wenn wir es jetzt wirklich auf uns beziehen, oder VZUG, wir haben in der Vergangenheit sehr hohen Fokus gehabt auf der Energieeffizienz, oder? Quasi unsere Geräte brauchen ja Strom. Genau das, was ihr vorhin beschrieben habt, oder was für ein Programm starte ich da, die Nutzung und so weiter. Unser Impact, den wir haben durch den Strom, der ist und war gross. Wird immer kleiner, weil der Strom auch immer sauberer wird, sage ich jetzt mal. Also wenn wir das Ziel erreichen, 2050 100% erneuerbaren Strom zu haben, dann ist das nicht mehr so wahnsinnig schlimm wie vorher. Oder? Wir sind dann Energieeffizienz steigern wir kontinuierlich. Aber das neue oder das zweite ganz wichtige Thema, wo wir ehrlich gesagt noch nicht so viel Fokus drauf hatten, jetzt aber eben den Fokus legen, ist die Materialintensität. Oder eine Waschmaschine herzustellen braucht Kunststoff, Elektronik, Metalle und so weiter, sehr materialintensiv. Und da ist die Kreislaufwirtschaft eigentlich unser grosses neues Thema. Also wo wir sagen, weil die Materialintensität in den Geräten, da haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das heißt nicht nur, wie ich das Produkt designe und es in den Markt bringe, sondern das heißt auch, wie ich damit umgehe am Ende des Lebens. Also wenn das 20 Jahre im Markt war, kommt das zurück. Sind wir heute glücklich, dass wir es nicht mehr vergraben, wie das in den 80er Jahren wirklich noch Realität war, oder mit den offenen Müllgruben. Jetzt sind wir im Recycling, in der Recyclingwelt. Das ist schon viel besser. Und wir sagen aber, Kreislaufwirtschaft hat da noch einen zusätzlichen Hebel, den wir nutzen wollen. Und da fokussieren wir im Moment relativ stark und haben uns auch eine Vision gesetzt. Vision Closing the Circle 2040 heißt das, also quasi so die Kreislaufwirtschaft implementiert und umgesetzt. Das geht nicht von heute auf morgen. Darum eben unser so, sag ich mal, mittelfristiges Ziel, in die Richtung zu gehen und da viel Impact zu erzeugen.
Sehr spannend.
Ich würde jetzt auch gegen Ende unseres Gesprächs interessieren, wie du das bereits angesprochen hast, gibt es sehr viele verschiedene Frameworks. Man kann auf sehr viele unterschiedliche Ziele zurückgreifen. Und natürlich ist nicht jedes Ziel ein Fit für jedes Unternehmen. Daher würde uns sehr interessieren, wenn du dir drei Ziele aussuchen könntest, die die wichtigsten Ziele für VZUG sind. Welche wären das? Aus welchem Framework würden sie kommen? Und was ist vielleicht die größte Success Story bis jetzt, die ihr mit eure Nachhaltigkeitszielen erreichen konntet?
Sehr cool. Also ich bin ein großer Fan von den SDGs, eben weil es ist eine globale Agenda, oder? Es ist eigentlich eine globale Bewegung. 190 Länder haben sich dazu verpflichtet, da einen Teil dazu beizutragen. Das finde ich extrem stark. Ich bin auch in der Geschichte nach innen, wenn man die Leute mit auf den Weg nehmen will, oder? Also ich sage mal, SDGs, von dem her, darum sind sie auch ein Teil unserer Bestrebungen und wir haben da unsere Ziele drauf gemappt. Nehmen wir mal die SDGs, passt auch gut zum Podcast. Und dann die wichtigsten, also wir haben 5 rausgezogen, schon generell mal, die findet man in unserer Berichterstattung auch, aber wenn ich auf 3 reduziere und danach auf eine wichtige Komponente komme, ist es sicher SDG 12 oder nachhaltiger Konsum und Produktion. Da ist die ganze Kreislaufwirtschaftsthematik drin, die ich vorhin angesprochen habe. Dann bezahlbare und saubere Energie, da können wir sicher, das ist SDG 7, oder da können wir sehr viel dazu beitragen mit eben Energieeffizienz. Das sind genau die zwei Hebel, die ich besprochen habe, Energie und Material. Und das dritte, und das kommt niemand rum, da haben wir es nicht, wir sind jetzt nicht das wahnsinnig klimaintensive Unternehmen, oder? Aber um Climate Action kommt keine Unternehmung rum, darum auch 13 oder Maßnahmen zum Klimaschutz. Und da kann ich nur noch mal als Highlight eben rausziehen in diesem Kontext, weil wir brauchen das Geld für verschiedene Projekte, auch für die Kreislaufwirtschaft, auch für Energieeffizienz und so weiter, ist dieser interne CO2-Preis. Ich glaube, das ist auf einer Höhe von 120 Franken pro Tonne CO2 im Scope 1 und 2 jedes Jahr büßen wir uns da selber, leben quasi die Triple Bottom Line, oder nehmen das weg vom Profit und investieren in People and Planet. Das ist für mich schon eine große Erfolgsgeschichte. Und ich werde oft gefragt, wie das umgesetzt wurde. Und das kann ich gerade vielleicht noch mitgeben. Oder? Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube, bottom-up wäre das auch sehr schwierig. Viele Unternehmen tun sich schwer damit, so einen Mechanismus einzubauen. Das hat quasi unser Eigentümer, das ist, wir waren früher family-owned, heute sind wir so börsenkotiert seit 4 Jahren, aber immer noch ein starkes Ankeraktionariat. Und das kam von der Gründerfamilie, oder im Sinne von, das ist Verantwortung, die wollen wir, dass VZU das wahrnimmt, und die haben das eingeführt, top-down. Und das ist für mich wirklich das Highlight, dass viele Projekte eben ermöglicht. Lastwagen war nur ein Beispiel davon, was wir tun können, wo wir sonst eigentlich die Mittel vielleicht dazu nicht sprechen würden.
Also auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Teil der Unternehmensgeschichte, würde ich sagen. Also den Platz, den VZU damit einnimmt in der Industrie und auch über die Landesgrenzen hinaus, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vorbildlich.
Definitiv. Ich glaube, wir neigen uns auch langsam dem Ende zu. Willst du, Marcel, noch unseren Zuhörern vielleicht noch etwas mitgeben, was heute vielleicht noch nicht erwähnt wurde?
Ja, wir haben über Regularien geredet, wir haben über uns als Unternehmen geredet, und über was wir eigentlich zwingend immer reden müssen, ist uns als Individuen, oder? Und das betrifft jeden von uns, oder? Also wir sagen immer, es braucht Aktivitäten auf allen Ebenen, es braucht eben die Politik, oder? Die Rahmenbedingungen eben vorgibt. Ohne das bewegt sich sonst die große Masse nicht. Es braucht Unternehmen, die Verantwortung übernehmen über ihre Produkte, über ihre Tätigkeiten. Und es braucht aber, und das ist für mich fast der Wichtigste, sind die Konsumenten, wir als Teil der Gesellschaft, oder? Mit jedem Franken, den wir irgendwo investieren, unterstützen wir irgendwo ein System. Und das sollte man ja mit Bedacht tun, oder? Wenn ich das kaufe, was für ein System unterstütze ich da? Und kann nur ermuntern, sich das mal eine Woche zur Gewohnheit zu machen und mal zu schauen, wo man überall Geld ausgibt und sich zu überlegen, tue ich mir damit was Gutes, tue ich der Umwelt damit was Gutes oder nicht, wie sieht es mit meinen Mitmenschen aus, das wäre sicher schön, mal als Erlebnis.
Das ist doch ein schöner Abschluss.
Ja, lieber Marcel, mit diesen inspirierenden Worten danken wir dir sehr für deine Zeit. Es war ein sehr interessanter Einblick für uns und unsere Zuhörerinnen, und wir wünschen weiterhin sehr viel Erfolg bei dem Umsetzen der Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Und hoffen, dass VZU weiterhin so eine vorbildliche Rolle einnehmen wird.
Genau.
Gern geschehen und danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
Wahrscheinlich auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
Im Anschluss folgt nun eine Diskussion, in der wir zahlreiche Aspekte aus dem Gespräch mit Herrn Niederberger sowie unsere eigenen Perspektiven, die nachhaltigen Entwicklungsziele, gemeinsam reflektieren möchten.
Okay, sehr spannendes Gespräch, oder? Also ich finde, VZU zeigt eigentlich urgut, wie Unternehmen die SDGs in ihre strategischen Prozesse, würde ich jetzt mal sagen, integrieren können. Aber das ist jetzt natürlich nicht immer einfach.
Absolut, ich fand das auch wirklich spannend. Und es ist vor allem interessant gewesen zu sehen, wie sie die Nachhaltigkeit eben nicht nur als irgendwie eine separate Umweltstrategie sehen, sondern tatsächlich als festen Bestandteil von ihrer Gesamtstrategie. Also das finde ich in dem Gespräch auf jeden Fall rausgekommen. Und meiner Meinung nach zeigt das auch, dass Nachhaltigkeit zunehmend ein wichtiger Bestandteil von Unternehmensführung geworden ist und einfach so wahrgenommen wird in der Industrie. Mhm. Und ich meine nicht nur das, weil vor allem fand ich so beeindruckend, dass die Familie, die hinter VZU steht, die ja immer noch, wie wir gehört haben, das Ankeraktionariat haben, so stark hinter dem Thema Nachhaltigkeit stehen. Das ist schon ein ziemlich großes Zugeständnis, finde ich. Und wenn man jetzt mal größer denkt, Alexandra, dann Wie glaubst du, passt das, was VZUG aktuell macht, in den globalen Kontext?
Ich glaube schon, dass die SDGs da sehr zentral sind. Das sind ja nicht nur abstrakte Ideen, sondern das, also die Idee dahinter ist ja, dass es irgendwie eine Orientierung bietet, welche Dimensionen man da in oder Dimensionen der Nachhaltigkeit da man überhaupt anpeilen sollte. Und ich glaube, VZUG verfolgt zum Beispiel eine Strategie, die stark auf der Triple Bottom Line, also People, Planet und Profit, die sich stark darauf fokussiert. Und ich finde, das spiegelt sich eigentlich auch in ihren fairen Arbeitsbedingungen, in der Ressourcenschonung und in ihrem nachhaltigen Wachstum stark wider. Also das passt eigentlich perfekt zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Genau. Ich finde, das ist jetzt aber natürlich nicht immer einfach, gell? Also auf der einen Seite zwingt der Kapitalismus Unternehmen nämlich dazu, eben wirtschaftlich eigentlich profitabel zu bleiben. Und da entsteht eigentlich eine interessante Spannung. So, wie schafft man es eigentlich gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg zu haben und gleichzeitig nachhaltig zu handeln?
Ja, also du sprichst halt den wichtigen Punkt an. Das ist, glaube ich, definitiv die zentrale Herausforderung. Also, ich meine, wir haben einerseits den Kapitalismus, der traditionell auf diesen kurzfristige Gewinnmaximierung ausgelegt ist. Und das steht einfach im Widerspruch zu den langfristigen Zielen der Nachhaltigkeit. Das ist auf jeden Fall schwer wegzuargumentieren. Aber ich finde dennoch, dass unser Gespräch gezeigt hat, dass VZUG zeigt, dass es Lösungen gibt, die ökologische und ökonomische Ziele miteinander verbinden und auch vereinbar machen. Und für mich ist da absolut das Beispiel hängen geblieben, wie sie durch ihre freiwillige CO2-Preissetzung oder eben Rücklagen für nachhaltigere Anschaffungen und ihrem großen Ziel der Kreislaufwirtschaft, wie sie einfach ein Statement damit setzen. Solche Maßnahmen zeigen, dass nachhaltiges Handeln auch wirtschaftlich sinnvoll sein kann, weil VZUG auf jeden Fall nach wie vor ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist. Und vor allem, wenn man damit eben diese langfristigen Klimastrafen oder Umweltschäden vermeiden kann.
Mhm. Weißt du, was ich auch extrem interessant war, dass VZUG die Verantwortung übernimmt, obwohl es eben keine gesetzlichen Verpflichtungen gerade dazu gibt. Ich glaube aber nicht, dass alle Unternehmen dazu gerade bereit sind. Ja? Also ich glaube besonders im Wettbewerbssystem, das eben auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet ist, wie wir gesagt haben, da sind solche freiwilligen Maßnahmen eigentlich eher eine Ausnahme. Und ich glaube sogar im Interview wurde erwähnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass etwa 60% der Unternehmen von externen Faktoren abhängig sind und 20% Nachhaltigkeit ganz ignorieren, was eigentlich schon viel aussagt. Also es zeigt im Endeffekt, dass ohne externen Druck, also politische Maßnahmen oder gesellschaftliche Erwartungen, der Wandel langsamer voranschreiten könnte. Also ich glaube, hier wird auch die transnationale Governance ganz interessant. Also Unternehmen wie VZUG agieren ja nicht mehr nur national, sondern sind auch in einem globalen Kontext eingebunden. Also um nachhaltige Entwicklung zu fördern, müssen Unternehmen ihre Verantwortung über nationale Grenzen mehr oder weniger hinwegdenken und sich halt in ein globales System von Verantwortung und Kooperation einfügen.
Ja, absolut. Also ich fand das auch sehr spannend in den Aussagen in unserem Interview. Und es ist so, die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung ist im Endeffekt nicht nur von nationalen Regierungen abhängig, sondern eben die Verantwortung der einzelnen Unternehmen, die sich aktiv eben in diese transnationale Governance einbringen möchten. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass sich Unternehmen nicht mehr nur als Subjekte von diesen externen politischen und gesellschaftlichen Kräften beeinflussen lassen sollten, sondern sie sind eigene Akteure, sie müssen sich so verstehen, um den Wandel mitgestalten zu können.
Ja,
und
voll.
Meiner Meinung nach müssen sie das auch tun in der heutigen Zeit.
Ja. Und ich glaube, diese Veränderungen kommen auch, weil der Markt eben zunehmend zu einer geschaffenen Ordnung wird. Also wenn wir jetzt ein bisschen theoretisch wird. Früher war der Markt ja in erster Linie ein Ort des Güteraustauschs und heute wird er ja immer mehr und mehr durch normative Erwartungen, schon normative Erwartungen, wie die Forderung nach so Nachhaltigkeit, also das möchte ich gerade sagen, ich finde, das prägt den Markt gerade sehr stark. Und ich glaube, dass Unternehmen, die diese Erwartungen im Endeffekt dann nicht erfüllen oder sie ignorieren, die riskieren dann nicht nur ihre Marktposition, sondern, glaube ich, auch ihre gesellschaftliche Akzeptanz.
Voll. Und vor allem, also meiner Meinung nach, vor allem dann, wenn Unternehmen den Anschluss in einem kompetitiven Umfeld nicht verlieren wollen. Also speziell dann ist es wichtig. Sie müssen sich einfach diesen sozialen Dynamiken bewusst sein und aktiv an der Entwicklung von diesen geordneten Märkten mitwirken. Und ich meine, nachdem du das gesagt hast, finde ich, sind wir hier thematisch direkt bei dem Thema der Kreislaufwirtschaft. Frau Zug hat hier meiner Meinung nach eben diese soziale Dynamik gut verstanden und verwendet das Thema auch proaktiv vor ihrer Kundschaft. Wir haben das auch mehrfach in dem Interview gehört und es wirkt an einer, ja, also sie wirken damit an einer nachhaltigen Entwicklung mit. Mhm. Und ich finde, mit dieser Vision verkörpern die Handlungen von VZUG die drei zentralen Nachhaltigkeitsstrategien. Ich meine, wir haben auf der einen Seite Effizienz, auf der anderen Seite Konsistenz und zuletzt die Suffizienz. Mhm. Und solche Prinzipien helfen Unternehmen, ihre Ressourcen besser zu nutzen. Sie helfen ihnen, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und vor allem auch den Konsum zu hinterfragen. Und speziell, wenn wir jetzt von Effizienz, Konsistenz und Suffizienz sprechen, bedeutet eben Effizienz, die Ressourcen sparsamer zu nutzen und das gleiche oder ein besseres Ergebnis zu erzielen mit den Ressourcen, die man verwendet. Und bei VZUG zeigt sich, dass in den optimierten Produktionsprozessen, die sie Jahr für Jahr anstreben, die weniger Material und weniger Energie brauchen und auch ja, langlebige Produkte, die ein Teil dieses Ansatzes sind, weil sie den Ressourcenverbrauch gesamtheitlich pro Nutzungsjahr senken.
Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Ich glaube aber eben, wie du auch gemeint hast, so Effizienz allein reicht ja nicht aus. Also oft führt ja eine effizientere Produktion auch dazu, dass mehr konsumiert wird. Und da finde ich auch eben Konsistenz, also hast du eh auch erwähnt, sehr wichtig. Also einen konsequent kreislauforientierten Ressourceneinsatz zum Beispiel zu haben oder dass Materialien wiederverwendet und recycelt werden, anstatt sie eben zu verschwenden. Und VZUG setzt hier ja auch auf geschlossene Materialkreisläufe und nachhaltige Rohstoffquellen und setzt somit, glaube ich, dieses Prinzip eigentlich ziemlich gut um.
Ja, und last but not least, und das ist wahrscheinlich so die größte gesellschaftliche Herausforderung, bleibt eben noch Suffizienz, was so viel bedeutet, wie sich zu fragen, wie viel Konsum wirklich notwendig ist. Es reicht ja nicht aus, dass effizientere oder konsistentere Produkte zu produzieren, sondern wir müssen uns gesamtheitlich, gesellschaftlich hinterfragen, was unser Konsumverhalten ist. Wir müssen uns ein bisschen hinterdenken. Das war noch die abschließenden Worte im Interview. Ich finde, das wurde sehr, sehr eindrücklich festgehalten. Und VZUG kann nachhaltige Produkte entwickeln, aber wenn Konsumenten alle paar Jahre ein neues Gerät kaufen wollen, ist der Effekt von diesen Geräten und von all den Bemühungen, die VZUG dort reinsteckt, natürlich begrenzt.
Ja, ja, im Interview wurde ja auch betont, dass eigentlich jeder Einzelne von uns täglich Entscheidungen trifft, die entweder nachhaltige Systeme stärken oder eben auch schwächen können. Und also Konsumenten spielen da eigentlich eine sehr zentrale Rolle. Man könnte also sagen, dass Nachhaltigkeit an gesellschaftlichem Wert sogar vielleicht zunimmt, was dann wieder hoffentlich dazu führt, dass es auch stärker in unternehmerische Strategien in Zukunft integriert wird.
Ja, absolut. Und ich meine, Unternehmen wie VZUG sind für mich wirklich ein perfektes Beispiel, wie sich das wirtschaftliche Handeln in den letzten Jahren noch verändert hat. Ich meine, sie sind nicht isoliert, sondern eingebunden in politische, gesellschaftliche Strukturen, die sie aber auch beeinflussen und von denen sie beeinflusst werden. Und ich finde auch vor allem in einem verhältnismäßig kleinen Land wie der Schweiz, das allerdings, wie man sehen kann, ein absolut hohes Niveau an Produktivität zulässt, ist das wichtig. Und diese Strukturen bestimmen, was möglich ist insgesamt, aber Unternehmen können sich dazu entscheiden, aktiv mitzugestalten, wie wir gehört haben. Und VZUG ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine kulturelle Praxis, die auch oft Priorität bekommt über wirtschaftliche Entscheide und immer stärker in die Wirtschaft integriert wird. Und das Gegenstück dazu Unternehmen müssen gleichzeitig mit dem Druck umgehen, den Konsumentinnen und Gesellschaft auswirken oder ausüben und müssen einfach darauf Acht geben, dass sie nicht hinter den Erwartungen zurückbleiben, die an sie gestellt werden.
Mhm. Das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Also zusammenfassend können wir sozusagen sagen, Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend. Also ist definitiv ein tiefgreifender Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen agieren. Und man könnte sogar sagen, dass das die SDGs zu einem zentralen Regelwerk für die Zukunft macht. Und das wär's für heute, liebe Zuhörerinnen. Wie immer bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Voices of SDG. 17 Ziele, eine Welt.
Danke, Alexandra. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal.